Herrn. Wer von euch weiß, womit Rainer Schimpf im Februar 2019 in den Schlagzeilen war? Handmeldung, habe ich mir gedacht. Also, passt auf. Rainer Schimpf war im Februar in den Schlagzeilen, weil ihm was unglaublich Krasses passiert ist. In den Heidelberger Nachrichten heißt es, Mann aus Hessen wird von Wal verschluckt oder deutscher Taucher verschwindet im Walmaul. Das rot eingekringelte ist sein Hintern. Ich weiß nicht, wer hat es mitgekriegt? Im Februar, ja genau, jetzt wisst ihr es wieder. Also Rainer Schimpf, man kennt nicht seinen Namen, aber man kennt seine Story. Im Februar, der macht so Wal- und Delfinexpeditionen vor der Küste Südafrikas und er war wieder am Tauchen und plötzlich weiß er nicht, wie ihm geschieht und er steckt da im Walmaul drin. An was denken wir zuerst? An Jona, genau. Und daran musste ich auch als allererstes denken, als ich diese Geschichte gehört habe. Jona, der Klassiker aus der Kinderstunde, jeder kennt seine Geschichte. Sofort wird einem irgendwie vertraut, der Walfisch und der Jona. Und damit befinden wir uns dann auch schon mitten in der nächsten Predigtreihe, nämlich in der Predigtreihe Jona, Gottes überraschende Gnade. Wir wollen diesem Typen, der nicht nur im Maul, sondern auch im Bauch des Fisches war, die nächsten paar Wochen einfach ein bisschen Gesellschaft leisten und ein bisschen Zeit mit ihm verbringen und mal hören, was wir so aus seiner Story, aus seiner Lebensgeschichte raus hören und lernen können, vor allen Dingen auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jona ist einer meiner Lieblingspropheten, wenn es darum geht, ihn zu lesen. Manche Prophetenbücher sind recht zäh. Ausspruch über Damaskus, Ausspruch über was weiß ich, XY. Und es liest sich total trocken. Und das Besondere am Jona-Buch ist, dass wir nicht eine Botschaft von dem Propheten an eine gewisse Stadt hören, wo er sagt, pass mal auf, Gott macht euch jetzt alle platt, hören wir einen kleinen Teil von, sondern es ist vielmehr eine Geschichte über Jona. Und das macht das Ganze so schön. Man liest es quasi fast wie einen Roman. Das ist, als würde man ein Sachbuch mit einem tollen Roman vergleichen, wo du drin eintauchen kannst und einfach mitgehen kannst. Deshalb möchte ich euch Mut machen. Nehmt euch heute Mittag ein bisschen Zeit und vielleicht auch während dieser Predigtreihe immer wieder mal dieses Buch durchzulesen. Es ist total gut zu lesen und vielleicht spricht Gott weiter auch nach diesem Gottesdienst immer wieder zu euch. Jona, was ist das für eine Story? Die meisten von uns kennen sie. Jona ist ein Berufsprophet. Also er hat einen ziemlich krass heiligen Job. Er ist Prophet von Beruf und er lebte so circa um 750 vor Christus. Und wahrscheinlich irgendwo in Galiläa. Sein Zuhause war ungefähr da, wo der rote Pfeil da oben ist, also so nördlich von Nazareth ungefähr. Da hatte er wahrscheinlich, hat er es nicht so weit zum See gehabt und auch nicht weit ans Meer, also ziemlich coole Gegend, um dort zu leben. Und eines Tages, man weiß nicht genau in welcher Situation, vielleicht hat Jona gerade so den Müll rausgebracht, die Fischreste vor die Tür gelegt, spricht Gott zu ihm. Und Gott sagt zu ihm, Jona, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Und Jona machte sich auf den Weg. Cool! Gott spricht mitten ins Nichts rein. Jona bringt den Müll rein, hört die Stimme. Gott sagt ziemlich klar, geh dort lang und Jona macht sich auf den Weg. Wohin soll er sich auf den Weg machen? Nach Ninive. Ninive, also hier links seht ihr immer noch Jonas Zuhause und oben rechts da unterhalb von Mosul, also es ist eine aktuelle Karte, nur falls ihr euch das gerade fragt, unterhalb von Mosul, da ungefähr war wahrscheinlich Ninive, also ein Stück weit nach hinten ins Land rein. Dort sollte er hingehen. Also Gott sagt zu Jona, mach dich auf den Weg, ich habe einen Auftrag für dich. Und Jona sattelt seine Sandalen an und macht sich auf den Weg. Und Jona geht nach Joppe. Okay, Joppe? Also wenn wir hier wieder Jonas zu Hause haben, Dann ist Joppe hier ein Stück weit runter. Na gut, vielleicht ist da die nächste Busstation, weiß man nicht, Flixbus Richtung Ninive, dann geht man halt erstmal dorthin. Tatsächlich ist da auch ein Hafen in Joppe. Und dort geht er hin, also doch irgendwie so eine Art mobiles Verteilungszentrum, an das er sich wendet, und macht Folgendes. Hä? Also nur nochmal, also großer Google-Punkt, da wohnt er. Oder da ist Joppe vielmehr. Oben rechts soll er hin, ist ein Stück, aber okay. Und wo er hin möchte, also wo er hin möchte, ist ziemlich weit, mitten durchs Meer, also ich habe die Route ungefähr mal so gelegt, mitten durchs Meer an diesen Zipfel Spaniens. Da ist Gibraltar ungefähr. Dahin macht er sich auf den Weg. Was ist los mit Jona? Ich bringe euch heute eine Burger-Message mit. Ihr kennt es vom Burger-Feedback. Ihr bekommt heute erstmal von mir eine Ermutigung, dann eine Warnung und dann wieder eine Ermutigung. Und ich hoffe, dass es euch was hilft. Und die Punkte kann man sich auch ziemlich gut merken. Die sind nämlich folgende. Gott hat einen Plan, du hast die Wahl und Gott ist genial. Wollen wir es mal zusammen sagen? Gott hat einen Plan, du hast die Wahl und Gott ist genial. Das kann man sich merken, da kann man auch mit in die Hausgruppe gehen, da kann man sich super dran entlanghangeln. Was mir in Jonas Geschichte als erstes mal ganz groß auffällt, ist, dass Gott einen Plan hat mit Jona. Also ganz egal, was danach passiert, ob gut oder schlecht, wie er sich verhält, Gott hat einen Plan mit Jona. Und das ist, finde ich, eine ziemlich coole Sache. Und ich bin überzeugt davon, und Achtung, meine erste Ermutigung heute, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Genauso wie er einen Plan mit Jonas Leben hatte, hat Gott einen Plan mit deinem Leben. Und er hat eine Vorstellung davon, wo dein Leben hingehen soll. Jetzt sitzt du vielleicht hier und du verschwindest so genüsslich in deine rosa Wolke und denkst so, ah, ich wusste es doch. Gott hat einen Plan für mein Leben. Das tut so gut, das zu hören. Ich muss jetzt gleich mal eine Stunde in Lobpreis gehen und Gott dafür danken, dass er einen Plan für mein Leben hat. Und du tauchst da so ein und bist glücklich und malst dir so die schönsten Dinge aus, wie Gott dich gebrauchen könnte. Der schickt dich wie Reinhard Bonke nach Afrika und dann stehen da die armen Menschen vor dir und halten die Hände in die Luft und warten darauf, dass du ihnen die Hand auf den Kopf legst. Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Und bestimmt ist er richtig mächtig und groß und du sitzt so da und fängst an zu träumen und ein wohliges Gefühl breitet sich so in deiner Magengrube aus, weil es wird schon noch alles. Und du lächelst erlöst. Wenn das deine Reaktion ist auf diesen Satz, dann bist du vielleicht eher so bei der Gruppe der Träumer, die so sagen, oh ja, ich muss es spüren, ich muss es erleben, ich muss mich da irgendwie, ja, Gott hat einen Plan für mich und du sitzt so da und kannst da so richtig drin aufgehen, was Gott in der Zukunft mit dir vorhat. Oder du hörst diesen Satz, Gott hat einen Plan für dein Leben und denkst dir, aha, okay, ist ja interessant, habe ich schon ein paar Mal gehört. Bisher habe ich von dem Plan noch nicht so viel in meinem Leben gesehen. Übrigens hat auch noch keine große Stimme zu mir gesprochen, dass ich nach Ninive oder sonst irgendwo hingehen soll. Und überhaupt bin ich mir auch nicht wirklich sicher, ob Gott mit mir so viel anfangen will, weil scheinbar tut das ja bisher noch nicht. Und vielleicht fühlst du dich so ein Stück weit wie ein Christ zweiter Klasse, weil du das Gefühl hast, okay, der hat eindeutig einen Plan von Gott bekommen, der ist in den Dienst berufen, der leitet dieses Team, aber bei mir kommt da irgendwie nicht so viel an, ich habe noch gar keine Ahnung, wo Gott mich denn gebrauchen möchte. Und vielleicht bist du sogar ein bisschen genervt von diesen hypergeistlichen Christen, die immer sofort, wenn sie mit dir reden, sagen, ah, oh, und dann hat Gott mir gesagt, dass ich das tun soll und dann habe ich seine Stimme gehört und ich soll das tun. Du bist echt frustriert, weil du dir denkst, also ich erlebe sowas nicht und ich habe keine Ahnung, ob Gott überhaupt einen Plan mit mir hat. Und du bleibst sitzen und du grübelst darüber nach, dass du dir eigentlich gar nicht sicher bist, wie das in deinem Leben aussieht und ob Gott wirklich so einen Plan mit dir hat. Dann bist du vielleicht eher in der Gruppe der Pessimisten. Du bist nicht der Träumer, sondern du bist so ein bisschen desillusioniert und denkst dir, naja, bisher kam da nicht viel, ob da noch irgendwas kommt, warten wir mal ab. Ich bin überzeugt davon, Gott hat einen Plan für dein Leben, ganz egal, wie du mit dieser Aussage umgehst. Und ich lade dich heute Morgen ein, sei nicht der Träumer, der davon träumt, wie es in der Zukunft aussehen wird, wenn Gottes Plan endlich sichtbar wird. Sei auch nicht der Pessimist, der gar nicht davon ausgeht, dass Gott überhaupt was mit einem anfangen möchte, sondern ich lade dich ein, werde aktiv. Ich sage jetzt nicht, werde Aktivist, weil es könnte missverstanden werden. Ich lade dich ein, werde aktiv. Francis Chan, ein ziemlich cooler Typ, der schreibt in seinem Buch You and Me Forever: Manchmal sind wir gelähmt von Versagensängsten. So oft tun wir nichts, bevor wir nicht eine Stimme vom Himmel hören, die uns genau sagt, was wir tun sollen. Warum nicht unseren Standardmodus auf Aktivität ändern, bis wir eine Stimme vom Himmel hören, die uns sagt, dass wir warten sollen? Deshalb tu heute was. Warum nicht unseren Standardmodus auf Aktivität ändern, bis wir eine Stimme vom Himmel hören, die uns sagt, dass wir warten sollen? Deshalb tu heute was. Kennt ihr das? Ich habe Gottes Stimme nicht gehört. Ich weiß nicht, ich muss noch mal ins Gebet gehen, was er jetzt von mir möchte. Wenn du gefragt wirst, ob du hier oder dort helfen kannst. Oh, super heilige Antwort. Ich sag dir Bescheid, ich bete noch drüber. Warum nicht den Standardmodus auf Aktivität umstellen? Und wenn sich dir die Gelegenheit bietet, Gutes zu tun, dann bet nicht drüber, ob du Gutes tun sollst. Also ich sage nicht prinzipiell, dass man nicht über Dinge beten soll. Aber ich glaube, wir sind viel zu oft im Ich-lehne-mich-zurück-Modus und Ich-warte-Modus, in der Wartehaltung, als dass wir sagen, naja gut, dort, wo ich mich investieren kann, dort, wo ich Gott Ehre geben kann, da tue ich's. Und dazu möchte ich dich heute einladen, zusammen mit Francis Chan, stell deinen Standardmodus um auf Aktivität. Vielleicht weißt du nicht, seitdem du 5 bist, dass du in die Mission gehen sollst. Ich persönlich bin recht froh drum, dass Gott mir nie gesagt hat, dass ich alles verkaufen nach Afrika gehen soll. Vielleicht hast du gar keine klare Dienstanweisung. Und ich sag dir trotzdem, auch wenn es nicht so ist, hat Gott einen Plan für dein Leben. Und wenn du schon mal ein bisschen in der Bibel gelesen hast, musst du gar nicht weit gekommen sein, bin ich überzeugt davon, dass Gott schon ganz viel zu dir gesprochen hat. Vielleicht hast du es nur nicht wahrgenommen, dass er gerade eben dir eine Dienstanweisung gegeben hat. Vielleicht hast du nicht richtig zugehört. Wer von euch hat denn schon mal den Epheserbrief gelesen? Das sind die meisten, also die so regelmäßig in unsere HDH-Gottesdienste gehen, die lesen meistens auch einigermaßen regelmäßig ihre Bibel, hoffe ich zumindest, und dann kam man da irgendwann schon mal vorbei. Nehmen wir zum Beispiel den Epheserbrief. In Epheser 2, Vers 10 heißt es: Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott hat uns dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Ich finde das so cool. Also wenn du keinen Plan hast, du nicht weißt, soll ich nach Afrika oder sonst wo, dann hast du trotzdem die Möglichkeit, Gutes zu tun jeden Tag. Du kannst durch den Tag gehen und dir überlegen, wie kann mein Leben Gottes Größe und Gottes Schönheit sichtbar machen. Das ist nicht, worauf du warten musst, das ist nicht, wo du irgendeine Bibelschule besuchen musst, sondern du kannst hier und heute damit anfangen, Gott zu fragen und Gelegenheiten zu nutzen, dich in Menschen zu investieren und das Gute und Richtige zu wählen. Vielleicht hast du einen ganz speziellen Ruf in eine bestimmte Richtung, so wie Jona das hatte, nach Ninive, dann ist es toll. Und ich möchte es auch gar nicht in irgendeiner Form schlecht reden, denn das haben ja tatsächlich manche von uns, so eine ganz konkrete Vorstellung, einen ganz konkreten Plan von dem, was Gott mit dem Leben vorhat. Aber ganz oft ist es eben nicht so. Und wenn du nicht diese klare Dienstanweisung hast, in welches Land es gehen soll oder welcher Dienst es sein soll, dann ist es deine Aufgabe und es ist die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns, dass Gott sich durch dein Leben sichtbar macht. Gottes Plan mit deinem Leben ist es, dass er sichtbar wird durch dich. Wir lesen in der Bibel davon, dass das Reich Gottes kommt und schon da ist. Und an dem Ort, wo du bist und Jesus-mäßig handelst, dort wird Gott sichtbar. Und das ist an allererster Stelle deine Dienstanweisung, dass du ihn widerspiegelst, dass du Salz und Licht bist, dort, wo du bist. Und damit kannst du jetzt hier und heute anfangen. Kannst hier rausgehen und die nächste Gelegenheit suchen. Und dazu hat er uns geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Und deshalb such die Gelegenheiten täglich, andauernd, nicht nur eine gute Tat am Tag, das ist nicht der Gedanke davon, sondern in seinem Plan leben heißt mit ihm leben und zu schauen, Gott, wie kann ich hier dich repräsentieren? Ich möchte erinnern an Jessys Wegweiserfolie von letzter Woche, wo sie draufgeschrieben hat, suche Gelegenheiten, Gott zu ehren. Genau das ist es. Gottes Plan umsetzen in deinem Leben heißt, sei auf der Suche nach Gelegenheiten, ihm Ehre zu geben, ihn sichtbar zu machen. Okay, also Jona hat diesen ganz spezifischen Auftrag, geh nach Ninive. Gott sagt, geh da lang. Und Jona dreht sich um und geht dort lang, also von euch aus so und so. Jona hat offensichtlich eine Wahl getroffen. Er war nicht versklavt an Gottes Willen und seine Füße haben nicht einfach getan, was Gott ihm gesagt hat. Jona hatte eine Wahl in der ganzen Sache. Er hat Gottes Stimme gehört. Gott hat ganz klar gesagt, geh da oben lang. Und er hat ganz klar die Entscheidung getroffen, nee, mache ich nicht, gehe ich da lang. Und genauso wie Jona eine Wahl hatte, hast auch du die Wahl und lässt Gott dir die Wahl, wenn du seine Stimme hörst, dann stehst du vor der Entscheidung. Folge ich oder folge ich nicht? Was es mit der Wahl am Ende dann bringt, sieht man an der Überschrift, das kleine Zeichen hinten dran. Es hat ihn nicht sehr weit gebracht, seine Wahl. Aber ich will nicht spoilern, nicht vorgreifen, es kommt in der anderen Predigt. Vielleicht hast du dich genauso wie Jona gegen Gottes Willen entschieden. Vielleicht hat Gott was gesagt und du bist in die andere Richtung gelaufen. Vielleicht hast du es ganz bewusst gemacht. Vielleicht hast du es aber auch unbewusst gemacht. Vielleicht war dir bis jetzt gar nicht klar, dass Gott eigentlich von dir jeden Tag erwartet, Gutes zu tun, das Richtige zu suchen, nach den Werken zu suchen, die Jesus jeden einzelnen Tag für dich vorbereitet hat. Vielleicht hast du die verpasst und es war dir gar nicht bewusst, dass du die verpasst hast. Aber Gott, ja, hat dir offensichtlich die Wahl gelassen. Du bist vielleicht sitzen geblieben und bist nicht in diesen Fußspuren gegangen, in diesen Werken gegangen, die Jesus vorbereitet hat. Und mein Appell heute Morgen an dich und an mich ist, steh auf, werde aktiv und fang an, in den Werken zu gehen, die Jesus schon für dich vorbereitet hat. Du hast die Wahl und deshalb ermutige ich dich heute Morgen, steh auf und entscheide dich, jeden Tag in den Werken zu gehen, die Jesus für dich vorbereitet hat. Suche nach Gelegenheiten, werd Schatzsucher, jeden Tag, mehrfach. Also vielleicht war das ganz unbewusst, dass du einfach nicht das auf dem Schirm hattest, dass Gott dich eigentlich in die andere Richtung haben wollte. Und du bist so vor dich hingedümpelt und bist vielleicht einfach sitzen geblieben oder hast dir mal so andere Ecken angeschaut, wo Gott eigentlich gar nicht mit dir sein wollte. Vielleicht ist es aber auch so, dass du ganz genau weißt, was Gott eigentlich von dir will. Und während du hier sitzt, klopft schon wieder dein Herz so blöd, weil du dir denkst, das nervt. Schon wieder dieses Thema und es kommt immer wieder auf. Und du gibst dir vielleicht schon seit Tagen, Wochen und Monaten Mühe, Gottes Reden zu überhören und gehst ihm aus dem Weg und versuchst irgendwie da drum rumzukommen vor dem, was du eigentlich glaubst, dass Gott möchte, dass du es tust. Dann geht es dir wie Jona. Er hat sich nämlich die Sandalen angeschnürt, ist in die andere Richtung gegangen. In 1,3 heißt es, aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Man sieht nochmal, wie weit weg. Also man hat tatsächlich das Gefühl, er konnte nicht weit genug von seinem Auftrag und von Gott wegkommen. Man muss sich das so vorstellen, Gibraltar und da hinten die Ecke Spanien war ja damals eigentlich das Ende der Welt. Da konntest du über den Rand drüber spucken. Wenn du dorthin bist, dann ging es nicht mehr weiter. Da kam nichts mehr. Das heißt, welchen Ort sucht Jona sich aus, um sich vor seiner Aufgabe zu drücken? Am besten so weit wie möglich von Gott weg. Am besten so, dass ich komplett außer Hörweite bin und ja nicht mehr zuhören kann. Interessant ist auch, dass diese Ecke da hinten, Spanien, Gibraltar, dass das so das auch galt in der damaligen Zeit als das entfernte Paradies. Dort kamen mit den Schiffen, kamen da Affen und Elfenbein und wertvolle Dinge wurden da verschifft und es galt so als die Oase und das Paradies, dort wo alles schön ist. Und man kann sich das schon so richtig gut vorstellen, wie Jona so den Auftrag bekommt, nach Ninive zu gehen und zu irgendwelchen Honks, die er absolut, mit denen er absolut nicht einverstanden ist und die er absolut vielleicht auch nicht leiden kann und sich denkt, die haben Gnade überhaupt nicht verdient. Er bekommt den Auftrag, dahin zu gehen. Das ist Gottes Wille und er stimmt nicht mit Gott überein. Er möchte das nicht tun, was Gott ihm sagt und stattdessen überlegt er sich, aber jetzt könnte ich ja mal was anderes machen. Jetzt ist es doch eigentlich auch, wenn ich da in dieses Paradies gehe, so unter einer Palme und da ist es angenehm und überhaupt, man soll sich ja auch um sich kümmern. Ne? Also es ist ja schon wichtig, dass man sich auch um sich kümmert, nicht ausbrennen, also so nach Ninive und jetzt zu all diesen verstockten Menschen reden und überhaupt der Fußmarsch mit dem Schiff ist viel angenehmer. Ich glaube, vielleicht hat er sich schön geredet. Ich glaube, ich gehe nach Gibraltar unter einer Palme. Da kann man bestimmt gut missionieren. Die haben noch nie von dem Gott Israels gehört und das ist bestimmt auch eine gute Idee. Und er versucht, so weit wie möglich vor Gottes Angesicht wegzulaufen, schafft sich so eine eigene Ausrede und macht sich auf den Weg Richtung Gibraltar in dieses ferne Ziel. Wie sieht's mit dir aus, wenn Gott spricht? Bist du bereit, den Weg zu gehen, der vielleicht auch Verzicht bedeutet? Bist du bereit, Gottes Weg zu laufen, auch wenn du weißt, oh, das könnte mühsam werden, das könnte hart werden? Wenn es darum geht, Gelegenheiten zu finden, Gutes zu tun, bist du dann bereit, auch Dinge sein zu lassen, Opfer zu bringen? Oder hast du nur die Vorstellung, Gutes zu tun unter der Palme in Gibraltar, wenn einer vorbeikommt, dann gebe ich dem auch noch ein Trinkgeld, so ein Add-on. Mir geht's gut, dem soll es auch gut gehen. Wie sieht's aus mit Thema Geld? Suchst du Gelegenheiten, Gutes zu tun, Gott Ehre zu geben, dadurch, wie du mit deinen Finanzen umgehst? Ich habe keine Ahnung, ob du viel oder wenig verdienst, aber wenn es dein Auftrag ist, jeden Tag das Gute zu suchen und Gott in deinem Leben zu repräsentieren, dann gehört da irgendwie alles mit rein. Auch mein Geld, auch dein Geld. Deshalb die Frage, wofür gibst du dein Geld aus? Wem dient es, wenn du dein Geld ausgibst? Tut es dir gut, wenn du dein Geld ausgibst? Ist es hauptsächlich was, wo du sagst, ja, das ist für mich? Wie setzt du dein Geld ein? Oder ist es was, wo andere durch gesegnet werden können? Wenn es unsere Aufgabe ist, jeden Tag in unserem Leben das Gute zu suchen und Gott groß zu machen, ihm Ehre zu geben, wie machst du das mit deinem Geld? Wie ehrt dein Geld Gott? Wie macht dein Geld Gott sichtbar in deinem Umfeld? Unterstützt du damit vielleicht Menschen, die es brauchen gerade, die selbst keins haben? Bist du bereit, dein eigenes Wohlbefinden ein Stück weit zurückzuschrauben, damit du wirklich deinen Plan, Gottes Plan in deinem Leben ausführen kannst? Darf dein Geld Menschen in deinem Umfeld segnen? Darf dein Geld Menschen über dein Umfeld hinaus segnen, sodass du sagen kannst, ja, damit tue ich wirklich was, was Gott ehrt? Und die Frage, das, wofür du es ausgibst, ehrt das Gott? Oder inwiefern suchst du Gelegenheiten, Gott durch deine Zeit, die dir zur Verfügung steht, zu ehren? Inwiefern ehrt das, wie du deine Zeit einsetzt, Gott und macht es Gottes Größe und Gottes Schönheit sichtbar? Verbringst du die Zeit damit, nach der Arbeit zu gucken, wie du jetzt möglichst viel Erholung da noch irgendwie reinpacken kannst? Schöne Highlights mit Badesee, Rhein und Pizzeria, Sport. Irgendwie, dass du, nachdem du deine Arbeit getan hast, dann aber auch doch wirklich mal zur Ruhe kommen kannst? Oder ist da Zeit, auch nach der Arbeit, sich mit Leuten zu treffen, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht? Hältst du Ausschau nach Menschen in deinem Umfeld, die eigentlich die Zeit, die Gott dir zur Verfügung stellt, womit du ihn ehren solltest, was sein Plan für dein Leben ist, damit du ihnen auch begegnen kannst? Mir fällt es nicht alles super leicht, also ganz sicher nicht. Mir hilft es immer, wenn ich viel Zeit in nicht mich investiere, und ich investiere sehr gern viel Zeit in mich, weil es ist einfach schön, wenn man gechillt ist und irgendwie auf einem Bötchen schippert und leckeres Essen hat und all das tun kann, was man so gerne in seiner Freizeit tun könnte. Und wenn ich das nicht tue, hilft es mir total, vielleicht hilft es dir auch, ist total banal, mir vorzustellen, zum einen, hey, ich tue dieser Person gerade total was Gutes. Ich bin hier, ich bin da, um zuzuhören, und sie kann Erleichterung bekommen, wenn es in diesem Fall ist, dass du mit, ja, dass du einfach einer Person, die es nötig hat, Zeit gibst und investierst. Und mir hilft es auch, mir bewusst zu sein, denn genauso ist es. Hey, es werden noch andere schöne Tage kommen, an denen ich auch mal am Badesee sein kann. Und ich danke Gott für die Situation, wo ich gerade geben kann und wo ich mich in Menschen investieren kann. Und ich danke Gott auch, dass er auch wieder mir Zeiten schenken wird, wo ich das, was mir auch Spaß macht, auch haben darf. Aber die Frage ist, leg eine Bilanz. Wie sieht dein Zeitmanagement aus? Wie viel Zeit schenkst du dir und wie viel Zeit investierst du in die Dinge, wo Gott dir die Gelegenheit gibt, Gutes zu tun und ihn sichtbar zu machen im Leben von anderen? Stell dir die Frage, wie kann ich meine Zeit zu Gottes Ehre einsetzen? Oder vielleicht ein ganz großes Thema, Lebensplanung. Vielleicht bist du noch nicht so lange mit dem Studium fertig und es geht gerade um die erste Jobauswahl oder den zweiten Job und du bist dabei, dir Ziele zu setzen. Dann frage ich dich, was sind die Ziele hinter deiner Jobwahl? Worum geht es, wenn du dir einen Job aussuchst? Ist es ein hohes Einkommen? Ist es eine dementsprechende Position, eine gesicherte Rente oder ein angenehmer Lebensstandard? Meine Frage ist, lässt dir dein Job, so wie er jetzt ist, noch Luft, dich in Gottes Reich zu investieren? Lässt dir dein Job, in dem du gerade bist, noch Luft zu fragen, Gott, was möchtest du von mir, was soll ich tun? Oder bist du so gebunden in diesen Job, dass du eigentlich nach einem 10-Stunden-Tag sagst, okay, Also, ich habe jetzt geschafft und jetzt bin ich auch fertig. Ich bin am Ende. Ich sage nicht, dass man nicht Gottes Plan in seinem Job leben kann. Definitiv nicht. Aber ich glaube, manchmal sind wir in Berufen, in Jobs drin, die uns so einnehmen, dass wir am Tag überhaupt nicht mehr drüber nachdenken können, wer Gott überhaupt ist. Da kommt uns Gott gar nicht mehr in den Sinn. Und da frage ich dich, lässt dein Job dir Luft, in Gottes Plan zu leben, oder nimmt dein Job dich so sehr ein, dass eigentlich für das, was Gott von dir möchte, ganz egal, ob es Investition in Gemeinde ist, ob es ist, dass du mit deiner Nachbarschaft irgendwie in Kontakt bist, Zeuge bist, ganz egal, was es ist, lässt dein Job dir noch Luft, das zu tun, was Gott eigentlich von dir möchte? Oder nimmt er dich so sehr ein, dass du am Ende sagst, naja gut, also da geht ja auch nicht mehr viel. Welchen Weg gehst du? Den Weg der persönlichen Annehmlichkeiten, so wie Jonah sich das vorgestellt hat. Ich gehe nach Tarsis, ich gehe ins ferne Paradies und da kann ich Gott auf meine Art dienen. Oder bist du bereit, Gottes Weg zu gehen? Und ich möchte dir Mut machen, sei kein Low-Level-Christ. Sei kein Low-Level-Christ. So, ja, ich bin ja jetzt Christ und ich bin dabei und ich weiß auch, ich bin gerettet und ich gehe ja jeden Sonntag in den Gottesdienst. Und so irgendwann stellt sich vielleicht so das Denken ein, ja, das genügt ja. Ich bin ja auf dem Weg, ich bin ja auf dem richtigen Weg. Ich mache dir Mut, wieder ganze Sache mit Gott zu machen. Nutze die Gelegenheiten jeden Tag, leb in seiner Gegenwart und fang an, wirklich mit ihm dein Leben zu leben. Nicht nur ein paar Termine am Sonntag unter der Woche die Hausgruppe, sondern wirklich ganze Sache. Das Coole an dem Ganzen ist, Gott ist genial. Warum ist Gott genial? Er bleibt uns treu und ist uns gnädig, selbst wenn wir ungehorsam sind. Selbst wenn wir uns komplett gegen ihn entscheiden und in die andere Richtung laufen, versuchen so weit wie möglich vor ihm davonzulaufen, selbst dann bleibt er noch dran. Ja, Gott lässt uns die Wahl, aber weil er weiß, das endet im Wahl, läuft er uns nach. Gott ist genial, weil Gott läuft dir nach, wenn du in die falsche Richtung läufst. Bei Jona, der ist so komplett in die falsche Richtung gelaufen, geht aufs Schiff und was macht Gott? Er schickt einen Sturm. Und Jona kann sein Vorhaben einfach nicht weiter durchziehen. Und ich glaube, dass es Gott mit dir und mir auch so macht. Er lässt uns nicht einfach so ins offene Messer laufen. An allererster Stelle, glaube ich, macht er das insofern, dass Gott uns niemals ganz von ihm abkommen lässt, dass er uns immer wieder zurückziehen wird, wenn wir sagen, Gott, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Er läuft dir nach, weil seine Gnade genug ist und er gesagt hat, er ist mein, sie ist mein. Aber wovor ich dich und mich warnen möchte, ist, diese Lauheit, von der ich eben gesprochen habe, die bleibt vielleicht trotzdem. Wir sehen das bei Jona und ich möchte nicht zu weit vorgreifen. Gott greift mächtig ein durch diesen Sturm. Er kann nicht mehr weiterfahren. Die Seeleute werfen ihn über Bord. Er wird vom Wal geschluckt. Gut, und er wird in die richtige Richtung gebracht. Aber Jona geht es auch nach 4 Kapiteln nicht gut. Jona lebt irgendwie Gottes Plan. Er lebt ja schon irgendwie. Er ist dann irgendwann in Ninive. Das passiert dann schon. Und irgendwie könnte man sagen, ja, jetzt ist doch alles gut. Jetzt ist er dann doch. Er war es auf dem falschen Weg, wollte erst ganz darüber. Und jetzt ist er doch da angekommen. Und Jona lebt dann so irgendwie Gottes Plan. Und ich möchte dir sagen, lebe nicht so irgendwie Gottes Plan. Lauf nicht nur so halbherzig in die Richtung, weil Gott dich irgendwie nicht ganz von ihm wegkommen lässt. Das macht keinen Spaß, so ein Leben. Ein Christenleben, wo es nur darum geht, mal eben den Bibelleseplan abzuhaken, mal eben den Sonntagsgottesdienst abzuhaken, das macht keinen Spaß. Und das macht Gott auch keinen Spaß, wenn es dir keinen Spaß macht. Gott möchte, dass du richtig in seinem Plan lebst. Wie hätte es Jona besser machen können? lernen aus dieser Lektion, dass es absolut bescheuert war, in die falsche Richtung zu laufen. Dann mit ganzem Herzen zu sagen, Gott, ich weiß, deine Pläne sind gut und richtig und du machst alles wohl. Und auch wenn ich jetzt durch diesen Mist gehen muss und da ganz weit weg nach Ninive und dort mit lauter komischen Leuten konfrontiert werde und es wird ein harter und steiniger Weg, aber Gott, du bist gut und es ist wert, in deinem Weg zu gehen. Das ist ein leidenschaftliches Nachfolgen und ich möchte dich heute Morgen einladen. Gott ist so genial. Er wird dich niemals aus seiner Hand fallen lassen. Das wird dich aber vielleicht nicht davon abhalten, ein mürrischer, kleiner, verkrüppelter Christenzwerg zu bleiben. Ich lade dich ein, lebe in Gottes Plan. Und zwar aus Liebe zu Gott, aus einem Vertrauen zu ihm, leg das Mürrischsein ab und feier das, wie genial Gott ist, wie gnädig er ist, wie er dir nachläuft. Und dann werde glücklich mit diesem Gott, weil er bietet dir alle Möglichkeiten. Es ist manchmal so, dass das, was Gott von uns möchte, richtig anstrengend ist und Verzicht bedeutet. Das vielleicht heißt, dass man 5 Tage die Woche eine Predigt vorbereiten muss und eben nicht das tun kann, was man sonst noch gerne getan hätte. Dass es vielleicht heißt, dass ich nicht am Gottesdienst teilnehmen kann, weil ich jetzt die Kinderbetreuung mache. Oder dass es vielleicht heißt, dass ich samstags morgens nicht brunchen gehen kann mit meinem Mann, weil ich jetzt Lobpreisprobe habe. Was auch immer es ist, es bedeutet, ja, Gottes Plan zu folgen, bedeutet auch immer wieder Verzicht. Und trotzdem lade ich dich ein, genau diesen Weg zu gehen, weil das der Weg ist, wo du deine Zufriedenheit in Gott finden wirst. Und es ist der richtige Weg, auf dem du wirklich sein kannst und wo du deine Zufriedenheit in ihm finden kannst. Gott ist genial. Er greift ein, wenn du und ich, wenn wir auf unserem Ego-Trip sind. Und er lässt uns nicht einfach ins bittere Verderben laufen. Er läuft uns nach. Und deshalb hör auf ihn, wenn du gerade auf dem Tarsis-Schiff bist. Ich möchte noch aus Psalm 139 lesen und ihr dürft gerne die Augen schließen, wenn ihr möchtet. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinen Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben, und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht, dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Gott, danke, dass wir nicht vor dir davonlaufen können, dass wir nicht fliehen können vor dir, wo das vielleicht erstmal beängstigend sich anfühlt, wenn wir auf der Flucht sind. Aber danke Gott, dass deine Gnade so groß ist, dass du uns nachläufst und dass du uns wieder zurückbringst und dass wir am Ende dankbar sein können dafür, dass du uns nicht nach Tarsis hast laufen lassen, dass du wirklich mit uns weitergegangen bist und uns zurückgeholt hast. Gott, ich bitte für jeden Einzelnen hier, der heute Morgen da ist und auf dem Weg nach Tarsis ist oder vielleicht einfach in Joppe sitzen geblieben ist und wartet, bis du sprichst. Ich bitte dich, hilf du uns wirklich, auf deine Stimme zu hören und heute Mittag anzufangen, aktiv zu werden, die Werke zu suchen, Jesus, die du jeden Tag für uns vorbereitest. Wir werden jetzt noch eine Zeit haben, wo wir einfach instrumentalen Lobpreis haben. Und ich möchte euch 3 Fragen in diese Zeit mitgeben. Frag dich, wo laufe ich Gott und seinem Plan für mein Leben weg oder davon? Wo mache ich mein eigenes Ding? Und was möchte Gott, dass ich tue?